Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher, dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Matthias Zülke, Co-Founder und CEO von Zeit. Und Rainer Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira, der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zum Podcast Neues Bauen 80 Sekunden. Heute zum Thema Baukultur unter Druck. Ist Technologie die Rettung oder das Ende traditioneller Architektur? Und darüber spreche ich heute mit Herrn Rainer Nagel, Architekt und Stadtplaner, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Gerne. Und auch zu meiner Linken Matthias Zülke, CEO von Zeit. Mit dem Slogan Bringing AI to the Real Estate Industry.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und wir beginnen ganz kurz mit dem Jüngeren. Ich bin mal ganz frech, weil Glückwunsch, ihr habt nämlich eine weitere 5 Millionen Raising überstanden. Hol uns ganz kurz ab, was ist Zeit und wofür verwendet ihr 5 Millionen Euro?
Genau, also wir haben eine Plattform gegründet, auf der man mit in Echtzeit Baupotenziale erkennen kann. Das war so unser erster Grundstock und mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch Energiepotenziale, Energiebedarfe in Echtzeit abrufen können. Und das Geld werden wir vor allen Dingen dafür verwenden, das Thema Sanierungspotenziale noch weiter auszubauen, um eben Objekte ausfindig zu machen, die sich besonders gut transformieren lassen, wirtschaftlich transformieren lassen. Dafür wird es zum größten Teil eingesetzt.
Darf ich mal nachfragen? Sanierungspotenziale oder Bedarfe?
Bedarfe, also Energiebedarfe und Sanierungspotenziale. Was kann man damit machen? Also Energiebedarfe.
Was kann das Gebäude leisten?
Genau.
Super.
Okay. Glückwunsch. Und dann gerne eine harte Überleitung, aber Thema Baukultur. Ich habe es gerade gesagt. Vorstandsvorsitzender Bundesstiftung Baukultur. Vielleicht nicht jemand im Begriff. Was versteht man eigentlich unter Baukultur? Ich habe einen sehr schönen Satz nämlich gelesen, der lautet: Räume prägen Menschen, Menschen prägen Räume.
Ja, das ist der Claim, den wir als Bundesstiftung entwickelt haben, weil es eben so ist. Räume prägen uns Menschen und je nachdem, wie wir selbst geprägt werden, gestalten wir später diese Räume. Das heißt, Baukultur ist zunächst auch eine Kulturleistung, Räume zu gestalten, aktiv zu gestalten, hoffentlich gut. Und da ist sie sozusagen gesellschaftlich wirksam, sie ist aber auch standortpolitisch wirksam, auch Planwertzuwächse, die ihr beispielsweise abbildet durch euer Portal, haben was mit Baukultur zu tun, Nachbarschaften, Qualität der Nachbarschaften, Parkanlagen beispielsweise, das sind alles gestaltete Elemente, die sich preislich auch abbilden. Und drittens hat es natürlich eine Auswirkung auf die Klimafragen. Klimaverträgliches Bauen ist sozusagen in aller Munde. Und da geht es um CO2-Fußabdrücke und das Bauen ist eben noch immer der größte Emittent. Und wir glauben, mit einem Zielbild Baukultur hat man eine Handlungsebene, dann eben auch diese Fragen mit zu behandeln, vielleicht sogar zu lösen.
Und es gibt aber auch natürlich unterschiedliche Qualität an Baukultur.
Ja klar, es gibt in Wirklichkeit, so wie Esskultur, gibt es auch Fastfood und dann gibt es wieder High Cuisine. Und wir sagen auch, es gibt hohe Baukultur, wo wirklich alles stimmt, wo man sich wirklich wohlfühlt. Und dann gibt es Bauerei, wo wir eher den Titel Baukultur nicht geben, aber sagen, Leute, gebt euch Mühe.
Und ihr habt zum Beispiel den Titel gegeben, ich habe mir ein paar Beispiele, wir sind hier in München, Expo Real, deswegen habe ich natürlich die Isar Philharmonie oder das Münchner Volkstheater herausgegriffen. Für Hauptstädter Studentendorf Schlachtensee ist auch Teil davon. Was hat diese drei Objekte so besonders gemacht, um gewürdigt zu werden unter dem Thema Baukultur?
Ja, wir haben sie zunächst mal unter dem Titel gut gemacht, subsumiert. Das ist ja nicht so häufig, dass man in Deutschland sagt, Projekte sind wirklich gut geworden. Und zwar nicht nur in Kosten und Termin passend, sondern auch von der Qualität her gut. Und alle haben eine Besonderheit, dass sie pfiffig waren, dass sie ingenieurmäßig getüftelt haben, wie wir das hinkriegen. Beispielsweise beim Volkstheater mit einer komplexen Ausschreibung wirklich exakt das Bauvorhaben zu beschreiben, was man dann auch in hoher Qualität realisiert hat. Bei der Isar Philharmonie mit einem ganz kleinen Budget ein Provisorium zu bauen, das von vornherein dauerhaft funktioniert, wie man jetzt sieht, wirklich fantastisch ist. Und beim Studentendorf in Schlachtensee eben mit einem Pinselstrich und ganz wenigen erneuernde Details mit ganz wenig Kosten dieses Studentendorf in die Zukunft führt und damit auch bezahlbare Mieten generiert. Und alle sind auch, wenn man hinguckt, ästhetisch berührend schön. So, das ist das, was wir glauben, mit Baukultur zu schaffen, wenn man es ganzheitlich sieht. Also alles zusammendenkt und nicht nur sektoral eins nach eins.
Und war ja jetzt auch, zum Beispiel bei Münchner Volkstheater, war es ja auch Bestandbau?
Ja, da sind es eigentlich zwei Vorhaben. Einmal ist es sozusagen die Halle, die wirklich denkmalgerecht saniert worden ist, mit allen roughen Elementen und zu vielem nutzbar ist jetzt aktuell. Und dann das Foyer, das damit verbunden ist für die Konzerthalle, die als Provisorium, muss man sich mal vorstellen, für 35 Millionen Euro wird, ich glaube, fast 2000 Plätzen, so groß wie die Elf Philharmonie in Hamburg, die ein 20-faches davon gekostet hat.
Das reicht, was wir wissen.
Ja. Mit dem gleichen Akustiker und erfüllt den gleichen guten Konzertzweck. Ist doch fantastisch, oder?
Okay. Das hätte man Hamburg aber früher erzählen müssen, glaube ich. Da freut sich Hamburg nicht über den Münchner.
Das war in Hamburg eigentlich der Gegenstand der Erzählung. Für 75 Millionen Euro gibt es so eine tolle Konzerthalle. Dass es dann anders kam, hat viele Gründe.
Okay, aber wir halten fest, sehr kostengünstig und dann sind wir wieder eigentlich bei euch. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat vielleicht das Münchner Volkstheater, aber natürlich auch Wohnungsbau, der saniert werden muss, der alt ist. Wie kann man sich das vorstellen? Man arbeitet mit euch zusammen. Was erwartet da einen?
Ich muss noch mal einmal kurz was dazu sagen, weil das, glaube ich, super spannend ist. Du sagst ja Baukultur. Ich glaube, dass Energieeffizienz auch ein großer Teil der Baukultur werden kann. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man alles in BDVS einpackt, bei Nichten. Das kann auch heißen, dass man ganz einfach baut. Ne? Also Florian Nagler zum Beispiel mit seinem, ja, sag ich mal, Testbauten, Forschungsbauten. Das ist ja eine ganz tolle Architektur. Ja. Eine ganz, ganz einfache, runtergebrochene Architektur. Und ich glaube, dass in Zukunft Technologie sehr dabei helfen kann, einzuschätzen, was für eine Aktion jetzt in dem Entwurf der Architekt oder der Planer vornimmt, was es für einen Impact auf den CO2-Fußabdruck hat. Also wenn ich jetzt ein Gebäude habe, wo ich eine Decke rausziehe im Entwurf, ist mir jetzt ja erstmal gerade das nur gestalterisch bekannt. Ja, dann habe ich irgendwie verrückte Decken, es sieht irgendwie leicht verspielt aus, vielleicht dynamisch, aber ich erzeuge damit Unterzüge, ich erzeuge damit Versprungen von Elementen, ich brauche vielleicht eine Abhangdecke. All das, glaube ich, kann später Technologie eben deutlich besser bewerten. Dann sehe ich sofort im Entwurf, was habe ich denn eigentlich hier gerade auch für einen CO2-Impact jetzt vom Neubau gesprochen, getätigt. Und ich glaube, das wird ein oder kann ein großer Punkt der Baukultur auch werden.
Ist er jetzt schon. Also wir kommen gerade zurück vom vierten Bad Aiblinger Baukulturgespräch. Ja. Da waren die Forschungshäuser wieder Thema, auch jetzt das vierte und das fünfte, was gerade im Bau ist, was übrigens seine Gründung aus einer Vierlagigkeit von Bodenelementen, Betonbodenelementen findet. Und der Bauherr sagt, das hält.
Ja.
Das ist nicht gerechnet, das ist vielleicht gemessen, vielleicht empirisch, aber er macht es, weil er Verantwortung übernimmt. Und in dem Zusammenhang brauchen wir jetzt den Paradigmenwechsel von Energieeffizienz zur Emissionsgerechtigkeit, also kompletten Wechsel. Das muss an dem Emissionspfad, den wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen, gemessen werden. Und da könnt ihr natürlich sehr helfen, so eine Art doppelte Kameralistik zu führen, wo dann CO2-Fußabdruck mitgerechnet wird.
Ja.
Und ihr könnt es machen, die öffentliche Hand wird es nicht sofort machen, weil es wieder verteuert, weil es auch den Einkauf kompliziert macht. Nicht mehr der Billigste wird genommen, sondern der den besten Fußabdruck hat. Aber es braucht Vorreiter, die vorangehen. Das sind solche Startups wie ihr.
Schließen wir vielleicht gleich daran an. Sie haben, oder du hast schon gerade mit der Beantwortung der Frage begonnen, welche spezifischen Fortschritte in AI oder Künstliche Intelligenz denn das größte Potenzial haben, grundsätzlich bei der Transformation des Bestands zu helfen. Vielleicht da nochmal anzuknüpfen.
Ja, ich glaube wirklich dieser Forecast, was bedeutet das ingenieurtechnisch, energetisch, was ich vielleicht in der LP 1 oder 2 jetzt gerade tue. Also früher hat man dann gewartet bis zu 3, bis die Fachplaner sich abgestimmt haben. Dann plötzlich hat man gesehen, wie viel Stahl da drin steckt. All das, glaube ich, kann über vielleicht BIM mit KI, deutlich schneller erreicht werden. Und ich kann einfach sehr viel eher reagieren auf die Wünsche meines Bauherrn oder halt eben auch ich sehe sehr viel früher, was ich da anrichte im Entwurf für 2.
Also interessant, weil Forecast, das Wort hatte ich noch nicht in dem Zusammenhang gehört, aber wenn ich es richtig sehe, übersetzt du das als Phase 0,
ja.
Der Vorlauf von Projekten. Das braucht ja Immobilienwirtschaft sowieso, ohne das wird es ja gar nicht gehen. Wie will man entwickeln, wenn man nicht vor der Planung anfängt? Und da liegt sozusagen der Schlüssel zu einem auch wirtschaftlichen Erfolg. Und der Bestand braucht noch mehr Phase 0 als der Neubau.
Ja.
weil da muss geguckt werden, was kann das Gebäude leisten. Wir brauchen vielleicht eine digitale Bestandsaufnahme oder sicher brauchen wir die. Wir brauchen ein paar Baugrunduntersuchungen, ein paar Schürfungen. Wir brauchen auch ein bisschen Projektumfeldanalyse, also gucken, können Bürgerinnen und Bürger mitgehen, also Beteiligung. Und dann lässt sich wirklich mit dem Bestand viel mehr machen, als man denkt.
Und das, und das Thema Förderung natürlich auch noch gerade ist ja super spannend, denn wir hatten, oder ist ja eingangs nach Wirtschaftlichkeit gefragt.
Ja.
Wir haben bei unseren Kunden, die halt Projektentwickler, Makler, Banken sind, ist das Thema Bestand teilweise noch immer noch als Red Flag besetzt, was wir natürlich oder wo man gegen ansteuern möchte, eben auch mit Fördergeldern, weil man einfach gerade durch die KfW-Bank extrem auch Kosten sparen bzw. kosteneffizient bauen kann im Vergleich zum Neubau, weil man eben so viel Fördergelder bekommt. Und das vorher mit einzurechnen, ist halt auch super spannend.
Ich weiß nicht, ob dieser Podcast, der ja nicht live gesendet wird, dann noch aktuell ist, aber heute am 7.10.2024 ist im Handelsblatt allein zur Ankündigung dieser Messe ein zweiseitiger Artikel, der sagt, mit dem Bestand bauen, weil dadurch kann man die Kosten im Griff haben, da kann man auch sozusagen die Risiken eingrenzen. Bestand geht noch, während Neubau riskant ist, gerade im Bürobereich.
Und wenn wir vielleicht beim Bestand bleiben, ich hätte mir eine zweite Frage aufgeschrieben, die lautet, seht ihr Konflikte zwischen der Optimierung von Gebäuden und der Wahrung traditioneller Bauformen? Gibt es da einen Widerspruch? Oder?
Nee, ich glaube, es ist eher umgekehrt so. Erkundige dich mal bei den traditionellen Bauformen, was die über Gebäude wissen. Und in der Regel legt man dann richtig und vermeidet Bauschäden, Fehler und so weiter. Also da würde ich sehr gucken, was die Altvorderen da eigentlich gemacht haben im Handwerk. Und egal, wie wir es produzieren, ob es am Schluss seriell gefertigt wird oder gedruckt wird, wir brauchen, die Natur lässt sich nicht ausschalten, also die Naturwissenschaften. Wir brauchen technische Kenntnisse des Handwerks aus unseren Vorfahren.
Dann eine ganz spezielle Frage an Zeit, weil ihr seid, wie lange seid ihr schon unterwegs? Ihr seid ein paar Jahre?
3 Jahre.
Stellt man sich vor 3 Jahren gab es noch was Kleines, es ist Corona, das war vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Zeit anzufangen.
Wir haben direkt danach angefangen.
Gut. Also ihr hattet die Vorbereitungszeit. Wie einfach ist es denn, ein Startup in Deutschland in der Baubranche aufzuziehen?
Ich würde jetzt mal behaupten, nicht ganz einfach.
Das ist natürlich jetzt gemein, weil jetzt fehlt natürlich die Relativität, aber was sind so die größten Lernerkenntnisse, die größten Erfahrungen, die ihr gesammelt habt?
Also ich glaube, am schwierigsten für uns war tatsächlich das Thema Datenbeschaffung, dass man einfach sieht, Deutschland ist bei weitem nicht so digital. Das hat sich mittlerweile natürlich schon geändert. Wir haben immer schon KI im Kern gehabt, das war unser erster Ansatz. Damals hat noch gar keiner von KI gesprochen, ChatGPT gab es noch nicht oder zumindest war es nicht bekannt. Da haben wir auch, war es schwer für uns, da auf offene Ohren zu stoßen. Das hat sich mittlerweile geändert. Und die Branche ist auch halt sehr eingefahren. Ich glaube, es ändert sich gerade, weil man eben auch merkt, dass sich einfach, Prozesse ändern müssen, dass Einstellungen sich geändert haben. Und das Thema Bestand war am Anfang, so das erste Jahr, mit Sicherheit unglaublich schwer davon, Leute zu überzeugen. Das ist mittlerweile auch einfacher. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr träger Markt.
Also ich finde das wichtig, dass ihr euch darum kümmert. Site steht ja auch ein bisschen doppelsprachig für das Grundstück und dessen Ausnutzung und Möglichkeiten. Das lässt sich ja relativ gut, finde ich, aus dem Planrecht heraus mit Geodaten checken, was geht da noch. Frau Geiwitz jetzt auf dem Parallelpodium hat gerade gesagt, wir müssen uns auch nochmal die Bauordnung, das Planungsrecht angucken, das Bundesbaugesetz, ob nicht die Dichtewerte auf den Gebietskategorien höher werden können, dann kann man einfach nachjustieren. Ich glaube aber trotzdem, dass KI und alle digitalen Daten bis zu einem gewissen Grad vielleicht 80% des Wissens generieren können. Und dann braucht es, um Fehler zu vermeiden, jedenfalls die nächsten 30 Jahre, bis KI wirklich perfekt ist. Im Umkehrschluss kuratorische Systeme, wo Expertinnen und Experten, die hier rumlaufen, nochmal checken, passt das, stimmt das, fehlt da was, ist da was?
Qualitätssicherung,
aber auch sozusagen das Emotionale. Ich weiß nicht, ob KI es schafft, in absehbarer Zeit Emotionalität mitzudenken, neurologische Aspekte mitzusehen, Räume prägen Menschen, haben wir eben besprochen. Und da empfehle ich, und im Moment sind ja viele unterwegs, das S von ESG messbar zu machen, zu gucken, wie man das mit dem Qualitätssiegel auch kuratorisch nochmal einfängt.
Vielleicht ganz kurze Bemerkung. Ich glaube, gerade dieses emotionale, psychologische, da ja selber die Psychologie als Wissenschaft keine 100 Jahre alt ist und wir eigentlich den Menschen noch gar nicht in seiner Gänze begreifen, können wir auch die KI nur mit den Daten füttern, die wir schon kennen. Also deswegen schließe ich mich da dir komplett an. Da wird die künstliche Intelligenz immer hinterhergelagert sein. Hoffe ich zumindest.
Ja, andererseits kann sie angesichts von Fachkräftemangel und so weiter diese Komplexität wieder rückabwickeln, die wir uns selbst geschaffen haben, sodass man wieder da ist, wo der gesunde Menschenverstand loslegen kann.
Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch an dich. Inwiefern ändert sich denn durch den Einsatz jetzt von Technologie oder auch von künstlicher Intelligenz vielleicht auch die Wahrnehmung oder unser Verständnis von Baukultur?
Also, das ist eine Hypothese. Ich glaube, dass wir eine neue Ästhetik bekommen werden. Durch die digitalen Möglichkeiten, nicht nur der Bestandsaufnahme und der Planungsparameter, sondern auch der Gestaltung, gibt es vielleicht neue ästhetische Bilder. Also allein das modulare Bauen oder das Zusammensetzen auch im Kreislaufprozess ergeben sich Ästhetiken, die man so vorher nicht gesehen hat. Da werden wir uns dran gewöhnen müssen, aber ich bin ziemlich sicher, dass da auch ein Maßstabssprung zu einer neuen Ästhetik und zu einer neuen Schönheit mit verbunden ist. Wir werden das Alte und Schönheitsgesetze und Harmoniegesetze natürlich nicht weglegen, aber sie mit neuen Materialien, Bauweisen, Raumbildungen direkt verbinden.
Und meine letzte Frage ist schon an euch beide. Gar nicht auf die Exporeal bezogen, aber vielleicht hier als Initiator, als Inspiration. Was erhofft ihr euch beide in den nächsten 1, 2, 3 Jahren mehr zu sehen?
Also ich erhoffe mir schon ganz lange und nicht nur seit in den nächsten 2, 3 Jahren, sondern seit 22 Jahren bin ich auf der Exporeal und ich erhoffe mir jedes Jahr mehr Architektur zu sehen. Aber offensichtlich läuft das Geschäft auch ohne Architektur. Und ich würde mir wünschen, dass Architektur den Beitrag leisten kann, den es in Wirklichkeit leistet. Das ist sozusagen die Synthese aus all dem Wissen, das hier auf der Expo vorhanden ist, in Richtung Gestaltqualität vollzieht.
Ich würde mir wünschen, mehr Mut noch zu sehen. Ich finde, die Transformation geht immer noch nicht so schnell. Ja, der Tech and Beyond-Bereich ist in H3, hinten in der letzten Ecke.
Schöne Bühne, aber leider sehr versteckt. Ja.
Ja, genau. Also das kann man auf jeden Fall noch mehr in den Mittelpunkt drücken. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also eigentlich ist jetzt die Zeit, das noch mehr in den Fokus zu rücken.
Ja. Wunderbar. Gibt es irgendeine Frage, die ich euch beiden nicht gestellt habe, wo ihr sagt, Mensch, das interessiert euch vielleicht auch voneinander oder grundsätzlich? Oder was ihr gerne loswerden möchtet? Oder?
Also du hast ja vorhin was super Spannendes gesagt. So, ne? Diese Ästhetik des vielleicht energieeffizienten Entwerfens, übersetzt es jetzt mal.
Ja, vielleicht sagt ihr einfach emissionseffizient. Dieses energieeffizient, das ist tückisch, weil im Grunde haben wir, sagt Werner Sobeck, der heute auch auf der Messe ist, 10.000-fach so viel Energie auf der Erde, als wir sie brauchen können. Ja. Auch fürs Bauen, auch fürs Leben. Es geht eher darum, im Grunde von, wenn, sobald wir klimagerechte Energien haben, sonst Einschub, sonst dürfen wir Elektromobilität gar nicht forcieren. Denn wir haben ja die Energie dafür gar nicht. Das heißt, vorausgesetzt, wir haben bis 2045 emissionsarme Energie oder emissionsfreie Energie, dann ist es eher eine Frage, wie bauen wir emissionsarm, ne? Oder emissionsfrei.
Es gibt ja die Technologie oder den Bereich des Climate Responsive Designs, also dass man wirklich so baut, wie es an dem jeweiligen Ort am besten ist. Und ich glaube, dass es auch ein Weg sein kann, wieder so ein bisschen dahin zurückzukommen. Hat ja Florian Nagel auch ungefähr so gemacht. Ja, dass man irgendwie große Dachflächen erzeugt, dass man die Dächer weit runterzieht, quasi da, wo es irgendwie kälter und stürmisch ist, dass man viel verschattet, da, wo es besonders heiß ist, dass Städte dichter werden, was auch für unsere Städte halt ein Thema werden kann, im Großmaßstab, jetzt nicht nur auf das Gebäude gesehen, sondern dass man wieder versucht, Versiegelungen mehr zu verschatten oder wenn sie denn abgeschafft werden kann, auch wieder zu entsiegeln. Ich glaube, dass da Technologie einfach viel, viel die Augen öffnen kann, aber eigentlich kommt man, würde ich behaupten, sehr weit zurück zu dem, was wir eigentlich schon lange über Jahrhunderte wissen.
Ja, und das ist eine Kulturtechnik unseres Siedlungswesens. Und da müssen wir wieder hin, weil wir uns inzwischen, da ist auch eine Falle übrigens, dieser Technologisierung, ja, Häuser bauen, die kein Mensch mehr beherrscht. Wir haben jetzt beim letzten Bad Aiblinger Baukulturgespräch nochmal aktuelle Grafiken von Florian Nagler gehört, gesehen, dass ein und dieselbe Wohnung mit den gleichen Emissionen gebaut und betrieben, abhängig vom Nutzerverhalten, fast ohne Emission und mit dem x-fachen, 20-fachen der gleichen Emission genutzt wird. Je nachdem, wie der Mensch ist, der da drin wohnt. Wie der lebt, wie der raucht, wie das Fenster aufmacht, wie der gewohnt ist zu leben. Das heißt, wir müssen wirklich bauen und Häuser schaffen, die zu Menschen passen und nicht umgekehrt die Menschen nach den Häusern bauen. Das wird nämlich nie was werden. Und da entsteht dieser sogenannte Performance Gap. Und im umgekehrten Fall können wir, glaube ich, mit einer Erkenntnis über nutzendem Verhalten, über den Technologie- oder den Emissionsfußabdruck eines Gebäudes in die Zukunft gehen. Bedauerlicherweise müssen wir da heute sehr viel Technik aufwenden. Eigentlich sind es
einfache
genetisch sitzende Kulturtechniken.
Ja. Und aber noch für die Performance gibt es natürlich auch die Schulung einfach der Bevölkerung. Ne? Also es ist auch eine simple Maßnahme, die eigentlich, also ich habe das noch nicht erlebt, dass irgendeiner mal einen Infokurs, Volkshochschule Infokurse anbietet, richtig heizen. Kenne ich nicht, fairerweise.
Nee, auch die Stoßlüften und so weiter. Aber das ist vielleicht eher so ein Verbraucher- Tipps.
Ja.
Bildung setzt ja schon früher an. Bildung betrifft die Sprachfähigkeit zu diesen ganzen Themen. Was machen Räume, Wohnungen, wie leben wir, wie kommunikativ sind wir als Menschen, wo ist unsere Höhle, wo ist unser Gemeinschaftsbereich? Und da denke ich auch, dass wir gemeinsam vielleicht sogar so ein Bildungstool entwickeln müssten.
Ja. Ein schöner Schlussgedanke. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch beiden.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.